Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wien. Mein Name ist Iris und heute nehme ich euch mit ins Kino. Also ins Museum eigentlich, aber auf der Kinoleinwand. Denn es gibt einen neuen Film, der aktuell und zumindest noch bis zum 15. April in Wien im Stadtkino läuft. Über alle anderen Kinos informiere ich mich noch und stelle das dann in die Shownotes. Worum es aber geht in diesem Film ist, es ist ein Film über das Naturhistorische Museum. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, das passt wunderbar. Und den Filmemacher Jörg Burger und die Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Naturhistorischen Museums, nämlich Katrin Wohland, zu uns ins Studio eingeladen. In dieser Folge Was los Wien geht es also um einen Film über ein Museum und damit auch darum, wie man Ordnung in die Natur und in eine Sammlung bringt, welche ethischen Fragen so eine Sammlung stellt und woran hier im Naturhistorischen Museum überhaupt geforscht wird. Jörg Burger, der Filmemacher, hat über mehrere Jahre hinweg gedreht und dabei ziemlich skurrile und auch liebevolle Szenen eingefangen. Schubladen voll mit Vögeln werden da aufgezogen, Gläser mit Reptilien, eine riesige Giraffe, die über die riesige Treppe getragen wird. Warum ihn persönlich das Museum und gerade das Naturhistorische Museum interessiert hat?
Ich sage das jetzt ein bisschen unwissenschaftlich, aber was mich fasziniert hat, ist sozusagen war immer die Frage, wie kommst du vom Einzeller zu Mozart? Also diese Prozesse, das finde ich total spannend. Und da war natürlich das Naturhistorische Museum für mich immer das Zentrum.
Denn es ist so, das Naturhistorische Museum ist nicht nur ein Museum, sondern hinter den Schauräumen gibt es eine Sammlung von 30 Millionen Objekten. Von Käfern über Schmetterlinge, von Tigern bis zu Giraffen, von Mäusezähnen bis zu Quarzkristallen. Und an all diesen Objekten wird aktuell geforscht. Und genau so ist auch Katrin Wohland, die Generaldirektorin, zum ersten Mal auf das Naturhistorische Museum gekommen.
Ich habe Arten beschrieben, Tausendfüßerarten. Und dafür sind diese Sammlungen auch da, weil das immer Vergleichssammlungen sind. Also ich habe da ein Tier, da zählt man die Beine, da guckt man sich an, wie sind die gefärbt, wie sind die Oberflächenstrukturen, wie sehen die Fühler aus. Man braucht immer Vergleichsmaterial, auch um zu wissen, ob das wirklich eine neue Art ist oder ob man sich gerade nur einen neuen Namen ausdenkt und eigentlich ist diese Art schon beschrieben. Das waren zufällig Tausendfüßerarten, mit denen ich damals gearbeitet hatte. Und ich habe mir dann Material aus Wien ausgeliehen, um eben diese vergleichenden Studien durchführen zu können. Und dadurch war mir Wien schon ein Begriff, weil der zufällig in meinem Bereich der größte Erforscher, Karl Graf von Attems, eben auch in Wien gewirkt hat und große Sammlung hier hinterlassen hat.
Und das bedeutet dann durchaus, dass solche Tausendfüßler, die in der Sammlung konserviert sind, verpackt und verschickt werden. Oder dass umgekehrt Forscher ihnen ans Haus, ans Naturhistorische kommen, um dort Füße zu zählen, DNA-Proben zu nehmen und so weiter und so fort. Sie wollen alle ein kleines Stückchen mehr über die Natur, die Evolution oder eine sehr spezifische Art von Tieren oder Pflanzen verstehen. Das Naturhistorische Museum ist ein Ort, an dem versucht wird, mehr über die Natur zu verstehen, über die Evolution oder über ganz spezifische Arten von Tieren oder Pflanzen. Also man versucht, eine Ordnung in die Natur zu bringen. Und damit übergebe ich an mich selbst ins Studio und mitten rein in das Gespräch mit Filmemacher Jörg Burger und der Generaldirektorin Katrin Wohland. Iris, bitte. Was auch bei dem Film total klar wird, ist, ich habe es schon gesagt, 30 Millionen Objekte, die man ja irgendwie ordnen muss. Also ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich bin schon überfordert von meinem Keller, in dem vielleicht 150 Objekte liegen, von denen ich keine Ahnung habe, welche Objekte da liegen. Und irgendein Wissenschaftler sagt dann in dem Film mit relativ großer Verzweiflung quasi, wir wissen ja überhaupt nicht, was wir da haben. Und das war so eindrücklich für mich zu verstehen, dass dieses riesige Gebäude vollgefüllt ist mit Biomasse in Wirklichkeit, mit Tieren, mit Schädeln, mit Knochen, mit Insekten, mit Fellen, die auf Kleiderbügel aufgehängt sind, mit, ich weiß nicht, Mäusezähnen oder sonst noch Dingen. Und niemand weiß oder niemand scheint zu wissen, was es da eigentlich so gibt oder teilweise.
Das war ein bisschen übertrieben.
Okay. Dann müssen Sie die Ehre des Naturhistorischen Museums retten.
Ich glaube, das war der Kollege aus der Botanischen Sammlung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ist aber ja tatsächlich so, dass bei den Pflanzen wie auch bei den anderen Organismen es ununterbrochen Forschung gibt. Das heißt, wie in welcher Beziehung, also in welcher Abstammungsbeziehung die einzelnen Gruppen, Familien, Gattungen, Arten zueinander stehen, das verschiebt sich immer wieder ein bisschen. Die große Ordnung ist aber relativ stabil. Also die großen Klassen in der Botanik, die gibt es schon eine ganze Weile. Und so ist auch die Sammlung geordnet. Und speziell die Botanik, die sind Vorreiter. Da ist auf jedem von diesen, also von diesen Kästen ist ein QR-Code drauf, wo man dann gucken kann, was da drin ist. Es ist noch nicht 100% erschlossen, das ist richtig. Also man weiß nicht bis ins letzte Detail digital von jeder Art, was da ist. Aber dass wir keine Ahnung haben, was wir haben, das stimmt so nicht.
Wie ist es Ihnen da als Filmemacher gegangen? Weil es ist ja, das Haus wirkt ja auch so alt. Also so,
man, es ist auch
es
alt.
Es ist auch alt. Oder ja. Auch die Kästen, der Boden, alles ist so. Wenn man den Film sieht, hat man richtig das Gefühl, man riecht auch irgendwie dieses alte Haus mit diesen großen Räumen und diesen tausenden Kästen und solchen Dingen. Und gleichzeitig gibt es dann eben den 3D-Drucker und die DNA-Analyse und ich weiß nicht mehr. Also es wirkt so wie zwei Welten, die aufeinander prallen auch in diesem Haus.
Ja, das hat mich immer fasziniert. Sie hören das vielleicht nicht gern, aber für mich ist es immer ein Museum eines Museums. Und ich kenne das Haus in- und auswendig und trotzdem gehe ich immer wieder rein, um diese Atmosphäre zu genießen. Es ist einfach etwas Faszinierendes und nicht nur Information.
Mhm. Das auch ist jetzt eine Herausforderung, weil wir eben auch Inhalte aktualisieren wollen und auch den Boden sanieren und auch das Licht anpassen. Also wie wir das machen, also wie wir den Charakter, diese Schönheit, diese Atmosphäre nicht verlieren. Und trotzdem möchten wir die aktuellen Themen zeigen, Biodiversität, aber auch den Einfluss des Menschen. Welchen Einfluss hat der Klimawandel? Gleichzeitig muss es aber auch ein Museum bleiben mit dieser biosystematischen Aufstellung. Also darum ringen wir ununterbrochen, also auch inhaltlich, also wie wir den aktuellen Inhalt und die Form so hinbekommen, dass es sich aber auch dem Publikum erschließt. Also wir wollen, dass auch die Besucherinnen und Besucher mitbekommen, dass es sich um ein Evolutionsmuseum handelt, was eigentlich so die wesentlichen Prozesse sind, dass es Vererbung wirklich gibt und auch Gene, welche Rolle eigentlich Gene und Genetik haben, möchten wir auch zeigen, welche Rolle Forschung hat, dass Forschung ein Prozess ist und trotzdem die Vitrinen die Atmosphäre lassen. Und das ist, es ist immer so ein bisschen ein Ringen. Und da sind wir mittendrin. Und was gerade in den letzten Jahren passiert ist oder in den letzten Jahrzehnten, dass man sehr viel mehr weiß über die Invertebraten, also über die Quallen und die ganzen verschiedenen Wurmgruppen und diese Gruppen, die nicht so kleiner sind, die oft in der Tiefsee leben, aber da ist wahnsinnig viel Forschung passiert. Der große Teil auch der genetischen Diversität findet sich in diesen Gruppen und auch das wollen wir viel deutlicher zeigen. Also mehr Raum für die wirbellosen Tiere.
Das kommt ja auch so ein bisschen in die Populärkultur rein, oder? Also es gibt ja auch so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt so einen Netflix-Film über eine Krake. Also dass plötzlich dieser Zugang zu Tieren, die eigentlich so wie, also die so ein bisschen abgestempelt worden sind, als die sind nichts wert, weil die sind keine Säugetiere. Plötzlich entdeckt man, dass die wahnsinnig intelligente Wesen sind und sehr viel mehr können, als man gedacht hätte, nach vielleicht auch dieser Einteilung in, okay, das sind das wirbellose Tiere, ich bin nicht so ganz fit in dem Ding, aber so, das sind quasi Schnecken oder eben Kraken sind plötzlich interessant geworden, weil sie einfach sehr viel intelligenter sind, als man gedacht hat. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie man da als Museum damit umgeht. Also wenn man muss ja irgendwie kategorisieren und man muss es ja vielleicht auch aus der Biologie heraus. Aber wie geht man mit diesen Kategorien um, die ja auch alle irgendwie eine Wertigkeit drinnen haben, wenn man sagt, das sind niedere Tiere? Oder
ja, wir haben auch über die Begriffe nachgedacht. Eigentlich versuchen wir das zu vermeiden. Man muss allerdings sagen, also die wirbellosen Tiere sind für sich nicht wirklich so miteinander verwandt wie die Wirbeltiere. Die haben alle wirklich einen gemeinsamen Vorfahren. Das ist bei den Wirbellosen nicht so. Das ist einfach, das sind sehr diverse Gruppen. Das versuchen wir auch deutlich zu machen. Ich bin nicht sicher, ob Kraken so intelligent sind. Das müsste man sich anschauen. Also man schaut sich ja auch Nervenzellen an. Und also was macht Intelligenz aus? Das muss man auch diskutieren. Aber was wir sagen können, ist, sie waren erfolgreich, weil sie gibt es nämlich noch. Also das ist, was das vielleicht auch so ein bisschen verloren geht oder was auch eine Herausforderung ist in der Darstellung. Wenn man jetzt durch eben den ersten Stock geht, von den Einzellern bis zu den Affen, hat man das Gefühl, die Affen stehen am Ende, also der Mensch als Krone der Schöpfung. Und das Bild wollen wir auch nicht zeigen, sondern die Kraken und die Muscheln und alles, was heute noch lebt, hat sich in der Evolution erfolgreich durchgesetzt. Also mit den Anpassungsmechanismen, mit den Strategien, mit den Selektionsfaktoren, die haben so gewirkt, dass diese Organismen alle noch da sind. Also sie waren erfolgreich. Sie haben gerade ein Problem, weil wir Menschen wahnsinnig viel Ressourcen in Anspruch nehmen an Biomasseproduktion, an Fläche, an allem Möglichen. Das ist die größte Herausforderung für die anderen Organismen.
Das heißt, es ändert sich auch was in der Darstellung im Museum. Weil ich glaube, ganz lange war das vielleicht auch der Sinn von, oder so wird allgemein über Evolution gesprochen, oder? Der Mensch ist quasi die Krone der Schöpfung.
Ja, wir versuchen das anders darzustellen und deswegen haben wir auch, bemühen wir uns auch um Begleitforschung. Also wie können wir das darstellen, dass es tatsächlich verständlich ist? Also unsere eigenen Aktivitäten auch im Bildungsbereich gewissermaßen so zu evaluieren, dass wir mitbekommen, was auf der anderen Seite ankommt. Selbst wenn wir sagen wollen, die Kraken sind erfolgreich, sie leben heute noch, sie sind genau wie die, also wenn man sich diese Stammbäume anguckt, sie sind da, genau wie wir Menschen auch. Wie können wir das so vermitteln, dass wenn die Schulklassen da durchströmen oder andere Besucherinnen und Besucher, dass sie das auch so mitnehmen? Das finde ich eine Herausforderung tatsächlich. Und deswegen arbeiten wir zusammen mit anderen Einrichtungen, die sich auch mit Mechanismen des Lernens und pädagogischen Fragen beschäftigen. Wir gucken es uns selber an und wir suchen danach Partnern, weil wir eben diesen Bildungsauftrag ernst nehmen.
Gibt es irgendeine Tierart oder irgendein einzelnes Tier, für die ihr Respekt oder ihre Faszination gestiegen ist? Durch die Zeit im Naturhistorischen Museum. Na,
am liebsten wäre ich den, wie heißt der tasmanische Tiger, glaube ich. Dieses angeblich ausgestorbene Tier. Und ich glaube, in der letzten Zeit ist wieder eins aufgetaucht, keine Ahnung. Aber das ist wirklich ein wunderbares Geschöpf, das man immer sehr gut, und das ist auch super präsentiert. Und das ist toll.
Ja.
Und natürlich faszinierend ist der Tiefspeicher, wo dann sozusagen die Tiere aufbewahrt werden, so, aber so, als würden sie jederzeit auferstehen können.
Ja. Ja, das ist auch etwas, was ich mir gedacht habe, dass es so wie, dass es mich phasenweise fast traurig gemacht hat, also so, wo so ein, vielleicht auch so ein Weltschmerz, wenn man das so sagen will, durchkommt, weil ich mir denke, mit all diesen Klimakrisen, Biodiversitätskatastrophen rundherum, von denen man jetzt mitkriegt, dass dann dieses Museum auch sowas, ich weiß nicht, so ein Blick in die Zukunft ist, dass man die Natur dann im Museum sehen kann. Ich weiß nicht, ob es Ihnen da auch so geht.
Ja.
Aber da könnte ich manchmal, also das ist mir bei dem Film so gegangen, dass ich mir gedacht habe, es ist auch extrem traurig. Ja.
Also wir haben einige Arten, die ausgestorben sind, die es nicht mehr gibt. Aber ich kann ihre Trauer verstehen. Das geht mir so, wenn ich Flächen sehe, wo es ein Moor gab oder einen Wald und wo dann nur noch Parkplatz nachher ist.
Mm. Ja, der Film heißt ja auch Archiv der Zukunft. Meint das auch genau sowas?
Da geht es eher sozusagen um, dass das Archiv für die Forschung ist. Nicht so, dass jetzt das Museum aufgebaut wurde oder wird, damit man dann die Natur, wenn sie weg ist, anschauen kann. Das, glaube ich, so dramatisch wird es nicht sein. Und so das Archiv ist einfach wichtig für die zukünftige Forschung. Das war mir total wichtig, dass das nicht nur ein Museum ist, das Tiere, Präparate ausstellt, sondern dass es wirklich ein Forschungszentrum ist. Und dahinter stehen einfach wahnsinnig viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in dem Haus damit beschäftigen. Ja, für mich war es irgendwie ein Plädoyer für die Grundlagenforschung. Es fasziniert mich einfach, dass man sich gerade in so einem Haus mit Dingen beschäftigt, wo nicht offensichtlich ist, wozu macht man das, Wasserkäferforschung etc. etc. Weil ich davor einen Film gemacht über die Unendlichkeit, Focus on Infinity, und da ging es darum, mit welchem gigantischen Aufwand der Kosmos erforscht wird, diese unfassbare Energie, was da reingesteckt wird, die Teleskope zu bauen und. Ich meine, da gibt es wirklich da nach oben keine Grenze. Und das ist vielleicht ein spektakulärer, obwohl es auch Grundlagenforschung ist, und dann gibt es die andere Seite, die nicht so spektakulär ist, die jetzt nicht unbedingt in jedem zweiten Wochenende irgendwo präsentiert wird, im Fernsehen etc. etc.
Ja.
Und die aber genauso wichtig ist.
Ja, ja.
Weil ich könnte genauso fragen, was bringt mir das, wenn ich jetzt noch einmal näher zum Urknall hinblicken kann und diese Erkenntnisse.
Ja, ja, das merkt man auch in dem Film, dass so wahnsinnig in ganz vielen Bereichen Leute irgendwie dran arbeiten, die Welt zu verstehen. Also so ganz
Erkenntnisgewinn. Irre.
Ja, ja. Mhm. Mich würde noch was interessieren, nämlich wie Sie das Gefühl haben, wie die Leute mit diesen Objekten umgehen, die ja irgendwann mal Lebewesen waren. Weil es halt so viele Bilder dann dazu auch gibt in diesem Film. Regale voll mit Tierschädel oder Regale voll mit diesen Gläsern, wo irgendwelche Eidechsen drinnen sind. Und trotzdem gibt's aber, sind das ja alles Tiere. Und dann sieht man eine Person, die dann die Federn von dem Papagei zupft. Und das ist total liebevoll, irgendwie, wie sie damit mit diesem Papagei umgeht. Und die schauen einem ja entgegen, die schauen einen ja auch an. Also die sind ja schon Lebewesen oder waren irgendwann mal Lebewesen. Ich weiß nicht, wie ist Ihnen damit gegangen oder wie haben Sie den Eindruck, wie die Leute damit umgehen, die dort am Haus halt arbeiten? Es ist schon auch so ein bisschen unheimlich auf eine Art, oder? Oder nicht?
Es ist unheimlich, wenn ich zum Beispiel allein im Museum war, also am Schließtag und da gedreht habe und man ist ganz allein in diesen Sälen und alle Tiere, hat man das Gefühl, schauen einem an. Mhm. Das ist schon ein bisschen spooky.
Ja, und jetzt die Kollegen gingen mit einer ganz großen Ehrfurcht mit den Sammlungen um. Und ganz viel von der Forschung, die wir tun, speziell mit den Tieren, ist ja im Bereich Biodiversitätsforschung. Über dem Portal bei uns steht dem Reiche der Natur und seine Erforschung. Und dieses dem Reiche der Natur gibt uns auch eine Aufgabe. Also es geht wirklich um Verständnis und Erhaltung von Natur als solcher. Und viele von den Arbeiten, wie die erwähnten Wasserkäfer, dienen dazu, Gewässermonitoring zu machen. Bei Insekten gucken wir uns an, wie entwickeln sich die Bestäuber. Die großen ethischen Probleme kommen immer näher, je näher wir mit den Organismen verwandt sind. Also mit Vögeln umzugehen ist ein Tick leichter noch, als mit Affen umzugehen. Wir haben auch eine anthropologische Sammlung. Das heißt, wir haben auch menschliche Überreste bei uns im Haus. Und damit müssen wir natürlich nochmal ganz besonders vorsichtig und wertschätzend umgehen. Und da gab es ja auch schon, das wurde ja auch gezeigt, Rückgaben. Also wir haben Schädel schon zurückgegeben an Hawaii, seit ich da war in Hawaii und an Neuseeland, insbesondere eben an die indigenen Communities, weil die auch einen anderen Zugang zu ihren Vorfahren haben als wir beispielsweise. In Österreich ist es ja so, dass jede Organspenderin ist, wenn sie nicht aktiv widerspricht, was ich grundsätzlich okay finde. Auch wir leben ja auch zum Beispiel davon, dass wir menschliche Überreste im Narrenturm haben, die der Forschung dienen, also die dazu dienen, Krankheiten zu erkennen, zu klassifizieren und letztlich ja auch zur Heilung beitragen. Das heißt, oder auch die anfangs geschilderten Erkenntnisse aus den Schädeln sind für uns unglaublich spannend zu verstehen, wie sich auch Menschen entwickeln, wie sie unter unterschiedlichen Bedingungen irgendwie leben können. Wir sehen auch, welche Gemeinschaften gewalttätig waren beispielsweise, auch solche Sachen kann man an Schädeln erkennen. Also für uns sind die tatsächlich wichtig für die Forschung. Aber ja, je näher die Sachen am Menschen dran sind, desto virulenter sind natürlich die ethischen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen.
Aber was mir gerade eingefallen ist, was total wichtig und interessant ist, ist, dass man sozusagen mit diesen ganzen Objekten, die der Forschung dienen, da kann man das dann liegen lassen, bis die Forschung weiter ist, weil man, ich glaube, bei dem Schädelknochen ist es relativ schwierig, die DNA zu generieren, und dann kann man das einfach liegen lassen und warten, bis die Analysemethoden verbessert werden und muss nicht so, sozusagen, das geht nur mit einer Sammlung, wo das einfach liegen bleiben kann.
Ich glaube, die große Frage oder die ethische Diskussion, die es da drum gibt, ist ja auch, wie die Objekte ins Museum kommen sind, oder?
Genau. Und wenn die aus Gräbern geklaut wurden, ist die Lage sehr eindeutig. Bei anderen Objekten ist die Lage nicht so eindeutig. Aber die Provenienzforschung machen wir sowieso. Das erschließt uns die Sammlungen. Also wir wollen wissen, woher die Objekte kommen, unter welchen Umständen sie überhaupt ins Museum gekommen sind. Das kontextualisiert ja die Sammlung. Und zur NS-Zeit gab es schon eine ganze Reihe von Forschungen. Wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv auch mit der Kolonialzeit und gehen das Ganze auch proaktiv an, also weil es einfach in unserem eigenen Interesse ist. Und was man sehen kann, ist, dass sich Normen ganz stark über die Zeit verschieben. Also was damals normal war, findet man heute nicht mehr in Ordnung. Und wie man das Ganze ethisch bewertet und wie die rechtliche Lage ist, das sind auch zwei verschiedene Dinge. Aber wir haben zum Beispiel ein Projekt jetzt begonnen, wo wir uns mit den Karyatiden beschäftigen, also mit den Figuren, die wir bei uns im Museum haben und auch mit den Bildern, die dann so beschriftet sind, wie man das heute nicht mehr macht. Und uns ist aber wichtig, verschiedene Perspektiven einzuholen. Also wenn wir Kontakt bekommen können zu den indigenen Communities, ist das spannend, aber auch von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wollen das aber auch für die Besucherinnen und Besucher erschließen, wann die Bilder entstanden sind, warum sie entstanden sind und was an der Beschriftung oder an der Darstellung der Figuren vielleicht problematisch ist.
Vielleicht sprechen wir noch kurz über den Film. Wo kann man denn den Film sehen? Weiß das irgendjemand auswendig?
Nächsten Montag ist die
Premiere. Wo ist die Premiere?
Im Gartenbaukino und ab 15. im Stadtkino.
Aber es hängt natürlich davon ab, wann wir das veröffentlichen. Das wird auch erst nächste Woche sein, also nach der Premiere. Aber wünsche ich viel Spaß bei der Premiere.
Danke.
Danke.
Das ist immer aufregend, den Film im Kino dann zu sehen.
Absolut.
Ja, wir sind jetzt schon nervös, oder?
Ja, total. Nein, man steht da so fast vereinsamt auf der Bühne, die Scheinwerfer blenden und dann sind vielleicht hunderte Leute im Publikum und so und dann darf man keinen Fehler machen.
Ja, ich glaube, Fehler ist. Der Film ist ja schon gedreht, er ist ja schon fertig. Schon gedreht, geschnitten.
Und so ist es.
Aber die Evolution kommt ja durch diese kleinen Fehler in der Reproduktion der DNA. Das wird es uns hier gar nicht geben.
Gut, das beruhigt mich.
Das wäre noch eine Frage, ob Sie dieser Grundfrage vom Einzeller zum Mozart, ob Sie der näher kommen sind.
Nicht wirklich. Es ist einfach die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war, das ist einfach ja, Millionen Jahre.